Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Benni, du erinnerst dich, du warst damals mit in Holland in zur Trekking-Freizeit? Nein, warst du noch nicht mit, warst du noch zu klein, unglaublich. So lange ist das her, 2006 kam mir in den Sinn eine Geschichte auf einer Freizeit. Es war ein Jahrhundertsommer, es war eine Bullenhitze, es war so ein Tag wie heute, 40 Grad im Schatten oder in der Sonne, nein, im Schatten. Und wir sind losgelaufen von Aachen, wollten bis nach Ruhrmond laufen und sind über die deutsche Grenze gegangen und hatten ungefähr 20 Kilogramm Gepäck auf dem Buckel und wie gesagt 40 Grad Celsius. Und wir hatten uns Limburg irgendwie so als große Waldgegend vorgestellt. Die Grashalme waren so klein, dass sie uns nicht wirklich Schatten gespendet haben. Also es gab jede Menge Rindviecher und Wiesen, aber keine Bäume. Sprich, es war einfach unerträglich heiß. Und wir hatten schon so bei unserer ersten Etappe, da ist man ja auch noch nicht so manches gewöhnt, hatten wir so 10 Kilometer auf der Uhr und kamen dann an einer Imbissbude, an so einem Straßenverkauf vorbei und hatten natürlich unsere Getränke alle schon ausgetrunken, hatten aber noch 15 Kilometer vor uns, die wir noch schaffen wollten an diesem Tag. Und dann bin ich hin und habe gesagt, Menschenskinder, ich bin hier mit einer Jugendgruppe, können wir nicht mal hier unsere Flaschen voll machen? Nein, das ist kein Trinkwasser, wir haben aber Fanta und Cola. Sprach's und kochte Kaffee mit dem Wasser. Warmes Bier hätte es noch gegeben und kalten Kaffee, war alles nicht so unseres, also mussten wir wohl oder übel viel Geld bezahlen, um wenigstens was trinken zu können. Der Predigtext für heute ist eine Gegengeschichte gegen diese Erfahrung und eine Gegengeschichte gegen viele Erfahrungen unseres Lebens. Ich lese aus Jesaja 55 die Verse 1 bis 3. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen. Wir beten, Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Segne dein Wort an uns heute Morgen. Amen. Liebe Gemeinde, drei Verse, drei Bedingungen, drei Teile der Predigt. Erster Teil, Gnade unter Bedingungen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, es gibt zwei Bedingungen dafür, dass Gott uns etwas gibt von seiner Quelle. Dass Gott uns gnädig ist, es gibt zwei Bedingungen, die dieser Text benennt. Ein erster, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Du musst Durst haben. Wenn du keinen Durst hast, wirst du ihn auch nicht spüren. Durst ist wie Sehnsucht, wie etwas, das in uns ruft, dass es endlich gestillt wird. Sehnsucht wird gestillt, unsere Sprache weiß das noch, und Durst wird auch gestillt. Und das Hebräische kennt ein Wort oder das Wort für Kehle, das heißt Nefesh, Nefesh. Und das Wort für Seele ist das Gleiche. Wer keinen Durst hat, wer Gott nur sozusagen als Aperitif nimmt, ja, oder als Absacker, nur sozusagen als Sahnehäubchen für das Leben, als etwas, was noch dazukommt, der wird ihm nicht schmecken. Wir brauchen Durst und es gibt einen Durst unserer Seele, der lässt sich nicht mit Pepsi und Punika und Punsch stillen. Hast du Durst nach einem, der deine Seele bewässert, der in dir etwas zum Blühen bringt, wenn es trocken ist, der deine Seele mit Leben erfüllt, mit Hoffnung, mit Gelassenheit, mit Gewissheit, dann sage ich dir, am Straßenverkauf des lebendigen Gottes gibt es nur etwas für Durstige. Für Menschen, die noch Durst haben. Für Menschen, die noch Fragen haben. Für Menschen, die noch zweifeln. Für Menschen, die noch wütend sind. Für Menschen, die noch Träume haben und Hoffnungen. Erhalte dir den Durst nach Leben. Dem Übersacken, glaube ich, dem wird das sauer aufstoßen. Na, das ist auch unsere Erfahrung. Eine zweite Bedingung. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Ja, wer mich länger kennt, der weiß, ich liebe Witze, ja. Unsere ganze Familie ist total witzeaffin. Wenn unsere großen Töchter jetzt nach Hause kommen vom Studium, dann werden erstmal die neuesten am Esstisch erzählt. Und das ist schon viele Jahre so. Und einer unserer Söhne, als er damals noch sehr klein war, war so 3, den hat das total angemoved, dass der immer keinen Witz erzählen konnte. Ja? Die Mädchen erzählten immer und alle freuten sich. Und er saß immer daneben mit seinen 3. Total frustriert. Und so hat er eines Abends verkündet, ich habe auch einen Witz. Und wir, oh, das ist ja toll, und erzähl doch mal und so. Und dann hat er einen Witz erzählt. Kommt ein Mann in einen Cola-Laden und sagt, ich möchte Cola haben. Ja, Sie merken, ich habe den schon oft erzählt, weil der bei uns sozusagen in das Familienrepertoire übergegangen ist. Also kommt ein Mann in den Cola-Laden, sagt, ich möchte Cola haben, sagt der Verkäufer, nehmen Sie sich Cola, aber nur ohne zu bezahlen. Dann hat er sich weggeschmissen auf seinem Stuhl und wir fanden ihn so niedlich und haben uns kaputt gelacht darüber und haben diesen Witz immer und immer wieder erzählt. Das ist ein echter Witz. Das ist doch ein Witz. Das hatte so dieser kleine Zwerg von seinen 3 Jahren schon verstanden, dass das ein Witz ist. Dass man nicht in den Laden gehen kann und Cola kaufen, zumal man als 3-Jähriger sowieso keine Cola kriegt, ja? Aber da gibt es einen Laden, da kann ich hingehen und sagen, ich möchte Cola. Da sagt der Verkäufer, kannst du nehmen, aber nur ohne zu bezahlen. Das ist doch ein Witz. Das ist kein Witz, sondern es ist die zweite Bedingung an Gottes Straßenverkauf. Hier bekommst du nur etwas ohne zu bezahlen. Wer bezahlen will, kriegt nichts, sagt Jesaja. Gott füllt keine vollen Hände. Gott füllt keine vollen Hände. Gott macht ihn nicht mit, unseren Zwang, immer etwas wiedergeben zu wollen. Immer was auszugleichen. Hier gibt es nur was für Leute, die nichts haben. Für Leute, die keine Anrechte haben. Die sich nicht Anwartschaften bei Gott erarbeitet haben oder das meinen von sich. Ich will dir mal sagen, Gott liebt dich nicht, weil du seine Gebote hältst. Gott liebt dich auch nicht mehr, wenn du heute Morgen hierher in den Gottesdienst gekommen bist. Gott liebt dich nicht, wenn du ein paar Euro mehr spendest. Er liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Er liebt dich, weil du du bist. Er liebt dich, weil seine Liebe nicht danach fragt, ob sie mit unserer Logik übereinstimmt und ob du sie auch verdient hast. Aber wenn du ihn liebst, dann wirst du seine Gebote halten wollen. Wenn du ihn liebst, dann wirst du seine Worte hören wollen in der Gemeinschaft mit anderen. Und wenn du ihn liebst, dann wirst du abgeben von dem, was er dir gibt, jeden Tag mehr als du brauchst. Er ist ein Händler, der nur verschenkt, nicht verkauft und auch nicht tauscht. Ja, Gott ist keine Tauschbörse. Und unsere Gesellschaft braucht, glaube ich, nichts so dringend und so nötig wie diese Botschaft, dass es einen gibt, den es nicht den Pfifferling interessiert, was ich leiste, wie ich aussehe, wie viel ich wiege, wie gesund ich bin. Wie alt ich bin, was ich vorzeigen kann. Aber das ist selten, diese Worte. Ein zweiter Gedanke, der Supermarkt der Sinnangebote. Früher mal so eine Werbung, ich glaube von der Sparkasse, mein Haus, mein Auto, meine Motorjacht. Ja? Die Teenies würden heute wahrscheinlich sagen, mein Handy, meine Cap, meine Nike-Turnschuhe. Ich glaube, dieses Denken ist uns so tief eingefleischt, dass wir gar nicht daran denken, dass das vielleicht gar nicht trägt. Dass es total sinnvoll sein kann, irgendetwas nicht zu haben. Dass es richtig sein kann, etwas nicht erlebt zu haben. Dass es gut sein kann, etwas nicht zu bekommen. Mal nicht nicken zu können, wenn die Leute fragen. Ja, kenne ich. Habe ich auch schon gemacht. Ich meine das sehr ernst und bisweilen packt uns das Erschrecken, wenn wir an uns oder auch an anderen sehen, das ist eine Täuschung. Ich war gestern Abend zum Geburtstag eingeladen, habe mit ein paar Therapeuten zusammengesessen und wir haben erzählt über junge Leute, die ganz, ganz behütet aufgewachsen sind in ihren Familien, vielleicht zu sehr behütet und irgendwann das Leben spüren mussten und sich den Kick verschaffen und mit 20 mit völlig kaputtem Gehirn in der Drogenklinik liegen. Und mag sein, du hast ein super modernes Handy und hast aber niemanden, der wirklich dich anruft und echtes Interesse hat an dir und wissen will, wie es dir wirklich geht. Oder da ist ein Paar, das hat alles, was in dieser Gesellschaft angesagt ist. Traumhaus, Traumauto, Traummotorjacht, Traumfamilie. Alles ein Traum. Aber auf einmal ist die Liebe kalt. Und dann steht man mitten in seinem Traumhaus vor den Trümmern seines Lebens. Oder da ist ein Star-Model, das sich regelmäßig vermessen lässt und die Werte noch veröffentlicht auf ihrer eigenen Internetseite. Aber in kaum einem anderen Berufsstand ist die Suizidrate höher, die Selbstmordrate, als bei den Schönsten der Schönen. Vielleicht wird denen noch eher deutlich und vielleicht spüren die das noch eher in aller Radikalität, dass die Seele so vertrocknet. Aber Vorsicht, ja, nicht gleich mit dem Finger auf andere zeigen, das haben wir bei Jesus gelernt, ja. Der lässt uns nicht sitzen so, die da. Wie viele von uns würden mitmachen mit all dem, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten, ja, lässt sich leicht sagen, ja, die ganzen Reichen, ja, wenn ich selber nur Gehaltsempfänger bin oder meine Lohntüte auspacke. Ich frage mal so, warum sind in Deutschland hunderttausende Menschen total überschuldet für Murks? Da fragt man sich doch. Junge Erwachsene sind seit über 20 Jahren hauptsächlich deshalb überschuldet, weil sie ihre Handyrechnungen nicht bezahlen können. Das ist doch krass. Alles auf Kredit, alles auf Pump. Es muss alles da sein. Warum ist das unter Jugendlichen so? Oder anders gefragt, da machen Menschen lange Reisen, sind ständig im Urlaub und sitzen doch, sobald sie wieder da sind, wieder gefangen in dem engen Käfig ihrer eigenen Minderwertigkeitsgefühle. Da bauen wir uns schickste Häuser und dann darf keiner reinkommen. Bauen wir dicke Mauern ringsherum, sieht gar keiner. Oder wir haben ständig Sehnsucht nach einem Tapetenwechsel, obwohl wir so schick wohnen. Als ich Jugendlicher war, da gab es so viele Sinnangebote. Ja, da war der ganze Markt war voll. Hare Krishna und Zeugen Jehovas und Scientology und was weiß ich, Myon Moon und alle möglichen. Also die reichten sich alle sozusagen. Ständig hattest du irgendwelche Flyer im Postkasten und quatschten dich irgendwelche Leute auf der Straße an, ob du nicht endlich mal andere Fragen stellen willst. Heute ist dieser Supermarkt der Sinnangebote total ausgedünnt in Deutschland, ja? Wir sind alle wieder total auf die Statussymbole aus, Haus bauen, Auto kaufen. Ist das besser? Das findet keiner schlimm. Das finden wir schlimm, wenn Leute irgendwo in irgendwelchen Sekten sind oder Sondergemeinschaften, dann sagen wir alle, aber wenn jemand seinen ganzen Sinn nur zwischen Daumen und Zeigefinger definiert, dann finden wir es nicht schlimm, komisch. Wer sagt dieser Welt einmal, dass Sattwerden und Sattsein etwas anderes ist, als ein permanentes Völlegefühl haben? Gott sagt und schreibt es dieser Gesellschaft dir und mir heute Morgen ins Stammbuch oder vielleicht eher ins Freundschaftsbuch, Vers 2 nochmal. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Ich glaube nicht, dass es Gott darum geht, dass wir geiziger sein sollten, ja, und nichts mehr einkaufen, sondern immer nur ganz arm sind. Das ist nicht die Frage, sondern es geht um unsere Freiheit. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, sich aber dabei selbst verliert und seine Seele vertrocknen lässt? Das ist die Frage. Wo ist der Ausweg? Was ist das, was es nicht zu kaufen gibt? Wovon redet Jesaja hier? Was ist das, was ich nur bekomme, wenn ich Durst habe? Drittens, Worte des Lebens. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Hört doch. Heißt, seid offen für die Stimmen, die anders reden, die anderes sagen in der Gesellschaft. Vielleicht müssen wir das Hören sowieso wieder mehr lernen. Nicht das Hören mit den Ohren, sondern das Hören mit der Seele. Das Hindurchhören durch die Stimmen der ständigen Hintergrundmusik, der Werbung, der Dauerberieselung. Anne und ich haben vorgestern ein Interview gelesen in einer Zeitung mit einem Oberkirchenrat. Er hat gesagt, in diesem Interview, die Menschen, die Christen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und dann hat einer gesagt, das ist doch falsch. Und ich habe gesagt, ja, hoffentlich. Hoffentlich ist das falsch. Hoffentlich sind wir nicht ein Spiegelbild aller anderen, sondern man spürt uns etwas ab von dem, dass wir Worte des Lebens gehört haben. Hört, so werdet ihr leben. In der Gesellschaft ist es hauptsächlich redet, so werdet ihr leben. Ja? Sei schön laut, dann nimmt man dich wahr, dann kommst du auch vor. Bei Gott heißt es, hört, so werdet ihr leben. Es geht darum, das Wichtige zu hören. Und das stimmt nicht nur in Bezug auf das Geistliche, sondern es bestimmt auch, ist auch richtig in Bezug auf die Ehen, in denen wir leben, in den Partnerschaften, in den Familien. Bist ihr schlimmer als die Ebbe im Geldbeutel? Ist die Funkstille am Armutstisch oder abends, wenn die Glotze endlich aus ist im Bett? Und schlimmer als der Hunger ist die Einsamkeit. Das haben wir vergessen, aber wer mal in Afrika war oder mal Bilder aus afrikanischen Gemeinden gesehen hat, wenn bitterarme Menschen, die nicht wissen, was sie morgen kaufen können, miteinander Gottesdienst feiern, tanzen, singen aus vollem Hals und klatschen, und sich freuen, dann beschleicht uns die Ahnung, dass das stimmt. Schlimmer als Hunger ist die Einsamkeit. Jesaja will uns reizen zu einem Leben gegen den Augenschein. Es einfach fröhlich anders zu machen, weil wir Gott kennen. Dass in der Gemeinschaft mit Gott, dass im Hören auf sein Wort in der Gemeinschaft, dass in der Suche nach ihm es eine Quelle gibt, eine Quelle, die die Seele bewässert und die nicht nur auf den Durststrecken des Lebens wahren Sinn und echten Halt vermittelt. Und darum will ich dich fragen, heute Morgen, hast du Durst? Und hast du den Mut, es zuzugeben vor Gott, deine Hände aufzumachen und zu sagen, hier bin ich, Herr, ich habe Durst und ich habe nichts, was ich dir geben kann. Dann geh zu dem, geh zu Gottes Straßenverkauf, geh zu dem Händler, der hier sagt, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Oder eben, wie es Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.